Europa rüstet auf, doch der Widerstand wächst. Künstliche Intelligenz soll über 1000 Krankheiten vorhersagen. Und Anklage wegen schweren Raubs. Antifa-Soli-Party in öffentlich geförderter Veranstaltungshalle. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Angst vor einem großen Krieg in Europa wächst und mit ihr die Zahl der Wehrdienstverweigerer. Gleichzeitig wird die Friedensbewegung kaum gehört, während Politik und Justiz härter gegen Oppositionelle vorgehen. Doch jetzt gibt es eine ungewöhnliche Initiative, unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Der Krieg in Europa wirft seine Schatten voraus. Vor allem junge Menschen fürchten, dass sie in wenigen Jahren selbst in den Krieg geschickt werden. Die Folge? In Deutschland steigt die Zahl der Wehrdienstverweigerungen massiv. Das zuständige Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln meldete in dieser Woche 3.034 Anträge in den ersten 10 Monaten dieses Jahres, der höchste Wert seit 2011. Und alles deutet darauf hin, dass 2026 ein Rekordjahr wird. Denn einen Antrag auf Wehrdienstverweigerung kann nur stellen, wer zuvor von der Bundeswehr als tauglich gemustert wurde. Bislang betrifft das nur wenige Jahrgänge. Doch das ändert sich nun. Ab dem kommenden Jahr sollen wieder alle 18-jährigen Männer in Deutschland gemustert werden. In der Politik gilt die Rückkehr der Wehrpflicht als alternativlos. Doch wie bringt man Politiker dazu, ihre Meinung zu ändern? Der Publizist Kaiwan Sufi Siavash hat dafür einen ungewöhnlichen Vorschlag.
Ich würde das ganz einfach lösen. Ich würde die Politiker, die sagen, das müssen wir tun, ich würde sagen, okay, es gibt ja einen sehr langen Frontabschnitt in der Ukraine. Einer ist gerade nicht umkämpft, da liegt aber noch sehr viel Leichenteile rum. Wir gehen jetzt mal mit dem Eimer rum und sammeln die Reste ein. Wenn wir das machen würden, dann würden die anders denken. Ich würde einfach mal ganz praktisch sagen, das ist Krieg. Teile von Menschen einsammeln, das gehört dazu. Das ist das robuste Mandat. Und das möchtest du anderen zumuten? Dann, warum bist du so aschfahl? Warum musst du da auf einmal brechen? Siehst du, das machen wir nicht.
Die Idee von Kaiwan Sufi Siavash dürfte wohl nicht umgesetzt werden. Und auch die traditionelle, die Friedensbewegung, bleibt schwach und findet kaum Gehör. Als in dieser Woche in Berlin die große Sicherheitskonferenz tagte, inklusive Forderungen nach Atomwaffen für die EU, gab es nicht einmal Proteste. Das könne sich ändern, sagt Publizist Hermann Plopper. Vorausgesetzt, die Friedensbewegung öffnet sich neuen Themen und bricht aus ihrer engen Nische aus.
Dass man dass die Themenpalette offen hält, dass man die soziale Frage, die soziale Gerechtigkeit, dass man die Gefährdung des Mittelstandes, das alles gehört ja integral dazu, thematisch, nicht wahr? Weil dieses ist ja eine Konjunkturspritze mit gedrucktem Geld für den Krieg. Ne, da wird noch einmal, ein letztes Mal, ein letztes Feuerwerk abgeschossen. Und hier bleibt alles auf der Strecke. Die Krankenhäuser, die Bildungseinrichtungen vergammeln. Und von daher, man muss das als ein weites Spektrum von thematischen Bereichen sehen. Und es ist nicht, also die Friedensbewegung alleine läuft sich leer, wenn sie nicht diese Punkte aufnimmt.
Während Deutschland Richtung Kriegspolitik marschiert, ziehen Politik und Justiz die Zügel gegenüber Oppositionellen weiter an. Doch diese Woche gab es eine seltene Ausnahme. Das Berliner Landgericht stoppte den Versuch des Thüringer Innenministers Georg Meyer, der AfD im Erfurter Landtag Spionagetätigkeit anzudichten. Meist aber gehe der Trend in die andere Richtung, beobachtet der langjährige Rechtsanwalt Thor von Waldstein in der Sendung Berlin Mitte auf 1.
Wenn es also um Straftaten geht, wo der Staat eigene Interessen hat, denken Sie zum Beispiel an Steuerdelikte, denken Sie aber auch an politische Verfahren, beobachten wir eine stellenweise Überhärte, die unglaublich ist. Ich habe ja schon Steuerberater, die man mit Fußfesseln vor Gericht vorführt, also wie in China, wenn es da ums Geld geht. Ja. Aber auf der anderen Seite erleben wir Straftaten gegen die bürgerlichen, gegen Leben, Gesundheit, Freiheit und so weiter, wo wir mittlerweile skandalös niedrige Strafmaßnahmen gibt, manchmal für Körperverletzung mit Todesfolge, teilweise auch Vergewaltigung, gibt es Bewährungsstrafen.
Die vollständige Ausgabe von Berlin Mitte auf 1 mit Thor von Waldstein finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. In einer Welt, in der die Mächtigen kaum noch über den Frieden sprechen, sind alternative Medien wichtiger denn je. Wir sind Ihnen daher für jede Spende dankbar, damit wir auch in Zukunft pazifistischen Stimmen Raum bieten können. Alle Details finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Hurra, die Fledermaus ist da. Das mögen sich in dieser Woche zahlreiche Einwohner von Berlin-Pankow gedacht haben. Denn die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gesobau hatte dort die Errichtung einer Asylunterkunft geplant. 420 Einwanderer wollte man einquartieren, doch das Verwaltungsgericht Berlin stoppte den Vorgang. Der Schutz der dort lebenden Fledermäuse haben Vorrang. Nun wird gemunkelt, dass die Richter damit die grüne Hochburg Pankow aus einer gefährlichen Zwickmühle befreit hätten. Denn selbst im woken Wohlfühlviertel war niemand so richtig glücklich über die neuen Nachbarn. Eine offene Ablehnung des Heims hat sich aber aus Rassismusgründen selbstredend verboten. Künftig sollen über 1000 Krankheiten von sogenannter künstlicher Intelligenz vorhergesagt werden. Und das bis zu 20 Jahre im Voraus. Das Programm Delphi 2M basiert auf der gleichen Technologie wie der KI-Chatbot ChatGPT und könne bereits jetzt Krebs oder Diabetes prognostizieren, bis hin zu psychischen Erkrankungen. Doch Warnungen gibt es auch vor enormen Risiken. Betroffene könnten von Versicherung, Banken oder Arbeitgebern abgelehnt werden, wenn ein Risiko einer Erkrankung festgestellt wurde und sei dieses noch so minimal. Noch immer wird die Gefahr des Transhumanismus unterschätzt. Das meint der Münsteraner Hochschulprofessor Dr. Paul Kullen. Doch was ist Transhumanismus genau und welche Gefahren drohen konkret?
Transhumanismus ist transhuman, also das, was über das normale Menschliche hinausgeht. Und das ist eigentlich eine Idee, die ein paar hundert Jahre alt ist. Und die Idee ist, wie man ist ja seit der Aufklärung im Prinzip mit der Art, wie man ist, nicht mehr zufrieden. Und man möchte über diese Art hinauswachsen. Und heutzutage, es gab ja verschiedene Bemühungen, das zu tun. Zum Beispiel bei den Sowjets gab es der neue sowjetische Mensch. Man hat gedacht, man kann durch Social Engineering ein neuer Mensch schaffen, der edler ist und so weiter. Das hat jetzt nicht funktioniert. Und in unserer Zeit, wir leben in einer technologischen Zeit, soll das geschehen über die Technologie. Und in die eine Richtung ist es durch biologische Maßnahmen. Man ist zum Beispiel nicht zufrieden mit dem Geschlecht, und in dem man geboren wird, und dann sagt man, möchte das Geschlecht ändern, und dann passt man sich auch körperlich an durch Hormonbehandlung, durch Chirurgie. Das wäre die eine. Und die andere Richtung ist, dass man versucht, durch Technologie, durch eine Art Verschmelzung mit der Technologie über das Normale hinauszuwachsen und eine neue Art von Mensch zu schaffen. Gerade wenn es darum geht, dass man sagt, man wird das Bewusstsein mit dem Rechner verschmelzen und so, halte ich für vollkommen illusorisch, geradezu verrückt, diese Ideen. Ich halte sie für vollkommen unmöglich. Hier sehe ich die Gefahr darin, dass es wirklich eine dieser neuen, was muss man sagen, fast wie eine religiöse Bewegung, die sehr stark ideologisch überfrachtet ist. Und wenn das dann nicht funktioniert, man könnte denken, dann werden die Leute davon lassen. Nein, die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass wenn es nicht funktioniert, dann werden die Leute die Anstrengung verdoppeln.
Das vollständige Interview mit Professor Paul Kullen finden Sie unter auf1.tv, alternatives, unabhängiges Fernsehen. Der Pilnacek-U-Ausschuss hat seine Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung am Donnerstag wurden der Befragungsplan fixiert und der Weg für die ersten Ladungen geöffnet. Ab 14. Januar sollen zentrale Akteure aus Justiz, Innenministerium und Politik aussagen, darunter Ex-Kanzler Nehammer und Innenminister Karner. Im Mittelpunkt des U-Ausschusses steht der Tod des früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Er war über Jahre einer der einflussreichsten Beamten der Republik, geriet jedoch selbst ins Visier von Ermittlungen und wurde suspendiert. Offiziell soll es sich bei seinem überraschenden Tod im Herbst 2023 um Suizid gehandelt haben. Einige Stimmen bestreiten das jedoch und weisen auf Ungereimtheiten hin. Nach wie vor gibt es offene Fragen nach möglichen Ermittlungsfehlern und politischer Einflussnahme. Die FPÖ, die den Ausschuss im Alleingang einsetzte, drängt auf maximale Transparenz, inklusive Live-Übertragungen. Nur einen Tag nach der Messerstecherei in Wien-Floridsdorf, auf 1 berichtete, beschäftigt erneut ein Fall brutaler Jugendgewalt aus dem migrantischen Milieu die Wiener Justiz. Vor Gericht stehen 9 junge Männer zwischen 14 und 19 Jahren, überwiegend syrische Staatsangehörige. Laut Anklage sollen sie an mehreren Attacken an den U-Bahnhöfen Reumannplatz und Praterstern beteiligt gewesen sein. Mit Messern, Ketten und Gürteln wurden Opfer teils schwer verletzt, trotz bestehender Waffenverbotszone. Besonders bizarr, ein 16-jähriger Erstangeklagter lachte, als ihm Fotos eines blutig zugerichteten Opfers vorgelegt wurden. Ein anderer Jugendlicher schilderte, er habe sich das Messer für die Attacke ausgeliehen. Mehrere Angeklagte berufen sich nun auf Notwehr. Ein Urteil wird für den 3. Dezember erwartet. Am 9. Januar 2026 soll in der Event-Location Arena Wien eine sogenannte Soli-Party stattfinden, beworben aus dem Antifa-Umfeld und zugunsten jeder 7 Personen, die wegen des Überfalls auf einen Besucher des Grazer Akademikerballs angeklagt sind. Brisant ist dabei, dass die Arena Wien in den vergangenen Jahren umfangreiche öffentliche Mittel der Stadt Wien erhielt. 2023 flossen rund 595.000 Euro für eine neue Soundanlage, 2024 weitere 288.000 Euro für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit. Hintergrund der geplanten Veranstaltung ist die Anklage gegen 7 mutmaßliche Mitglieder der linksextremen Antifa in Graz. Die Beschuldigten sollen im Januar 2025 einen 60-jährigen Ballbesucher und Burschenschafter verfolgt, bewusstlos geschlagen und seine Studentenkappe geraubt haben. Die Anklage lautet auf schweren Raub. Auf 1 Pressefragen, ob die Arena Wien Kenntnis vom Zweck der Veranstaltung hat und wie die Stadt Wien die Veranstaltung bewertet, blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Immer abstruser werden die Theorien zum sogenannten menschengemachten Klimawandel. Nun soll dieser sogar für die Zunahme von Körpergewicht verantwortlich sein. Denn laut einer neuen niederländischen Studie sollen steigende CO2-Werte den Kalorienanteil von Lebensmitteln erhöhen. Doch wie viel im Bereich des Klimas gelogen wird, zeigt etwa folgender skandalöse Fall von Wissenschaftsbetrug.
Es ist ein veritabler Wissenschaftsskandal und offenbar steckt ein grünes Globalistennetzwerk dahinter. Das Wissenschaftsjournal Nature hat 2024 eine Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, kurz PIK, veröffentlicht. Trotz Warnung der wissenschaftlichen Begutachter. In der Studie ging es um die Folgen des vermeintlich menschengemachten Klimawandels auf die Weltwirtschaft. Systemmedien wie die Tagesschau nahmen das ebenso unkritisch auf wie das Bundeswirtschaftsministerium. Im Spiegel hieß es etwa, Klimakrise kostet 38 Billionen Dollar pro Jahr. Doch die 2024 am zweithäufigsten online erwähnte Klimastudie wurde zu einem der größten Wissenschaftsskandale der letzten Jahre. Scharfe Kritik von Fachleuten häufte sich bereits kurz nach der Veröffentlichung. Anfang Mai des Vorjahres prangerte etwa Christoph Schötz von der TU München gravierende Fehler an. Zusammen mit Korrekturen des PIK veröffentlichte Nature seine Kritik aber erst jetzt, nach mehr als einem Jahr. Ähnlich erging es auch einer Forschergruppe der Universität Princeton, die Mängel monierte. Der Ökonom Richard Rosen bewertete die Studie wörtlich als wissenschaftlich völlig ungültig. Doch OECD, Weltbank und die USA nahmen das Machwerk ebenso als Leitlinie wie ein Netzwerk von Zentralbanken und Behörden für den Klimaschutz, abgekürzt NGFS, und zwar für Berechnungen künftiger Kosten des Klimawandels. Danach richten sich Regierungen und Unternehmen. Für die Politikwissenschaftlerin Jessica Winkel ist das der Hauptgrund für die schwache Wirtschaft in Europa, allen voran in Deutschland. Deindustrialisierung sei nämlich das Ziel des Globalistennetzwerks NGFS. Zitat Winkel: Das Problem besteht darin, dass die progressive, wohlhabende Elite demokratische Entscheidungsprozesse umgeht, um ihre Ideale durch das Finanzsystem zu erreichen. Und zwar im Namen einer Krise, die sie selbst in den Medien unter Verwendung von ihr finanzierten Forschungsergebnissen heraufbeschwört. Hier schließt sich der Kreis. denn das für die Skandalstudie verantwortliche Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung ist finanziell mit dem Klimanetzwerk NGFS verflochten. Und zwar über die Stiftung Climate Works, die für derartige Wissenschaft Geld fließen lässt. Laut den Studienautoren gab es allerdings keine Interessenskonflikte.
Einst war die Automobilindustrie das wirtschaftliche Zugpferd Deutschlands. Doch nicht erst seit dem Amtsantritt von Bundeskanzler Friedrich Merz steckt sie in einer tiefen Krise. Besonders deutlich zeigt sich das am drastischen Verlust an Arbeitsplätzen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, waren dort Ende des dritten Quartals knapp 50.000 Personen weniger beschäftigt als ein Jahr zuvor. Innerhalb eines Jahres wurden damit 6,3% aller Stellen in der Branche abgebaut. Die Beschäftigtenzahlen hatten einen historischen Tiefstand erreicht. So wenige Menschen arbeiteten in der Automobilindustrie zuletzt im Sommer 2011. Unter den großen Industriezweigen Deutschlands ist sie damit trauriger Spitzenreiter. Im verarbeitenden Gewerbe insgesamt gingen im gleichen Zeitraum rund 2,2% der Arbeitsplätze verloren. Ähnlich stark schrumpften mit minus 5,4% die Metallerzeugung und Verarbeitung sowie mit minus 2,6% die Kunststoffindustrie. Erst jüngst hatte Airbus-Chef René Obermann im Rahmen der Berliner Sicherheitskonferenz die Friedensbewegung mit seiner Forderung nach einer eigenen nuklearen Bewaffnung der EU schockiert. Ähnliche Töne schlägt nun ausgerechnet die AfD-Bundestagsfraktion an, allerdings mit völlig anderer Stoßrichtung. Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, erklärte gegenüber auf 1 wörtlich: Mit Blick auf die Welt müssen wir feststellen, dass ein atomarer Schutzschirm leider unerlässlich ist. Seine Partei strebe größtmögliche Sicherheit und Souveränität für Deutschland an. Deshalb setzten er und weitere Funktionäre der Fraktion sich für eine nukleare Bewaffnung ein, jedoch nicht in den Händen der EU, sondern unter ausschließlich deutscher Kontrolle. Lukassen betonte allerdings, dass die Fraktion als Ganzes in dieser Frage noch keine einheitliche Position gefunden habe. Selbst Hass und Regenbogenkult dominieren heute die westlichen Gesellschaften. Der Publizist Marvin Neumann meint, diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern hat ihre Wurzeln in der amerikanischen Weltanschauung, deren Entwicklung bis in die Gründerzeit der USA zurückreicht. Gegenüber auf 1 führt Neumann diese Idee aus, jetzt im Interview des Tages.
Wir sprechen heute mit Marvin Neumann. Er arbeitet für den AfD-EU-Abgeordneten Thomas Fröhlich, hat vor kurzem im Jung-Europa-Verlag sein Erstlingswerk veröffentlicht mit dem Titel Amerikanismus, Ideologie der westlichen Moderne. Herr Neumann, ich freue mich, dass Sie mit uns sprechen. Wenn Sie von Amerikanismus sprechen, was beschreibt dieser Begriff für Sie genau jenseits von Hollywood und Coca-Cola?
Also in Deutschland würde ich behaupten, ist vor allem der Begriff des Anti-Amerikanismus eher bekannt. Damit wird zumeist gemeint, dass Leute eine eher unbegründete Abneigung gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika haben, vor allem ihre kulturellen Hegemonie. Aber es schwingt auch, vor allem bei so Leuten wie Ulf Poschert, auch immer der Vorwurf mit, dass man eigentlich die Moderne in Gänze ablehnen würde und alles, was positiv mit der Moderne assoziiert wird, ist nicht ganz verkehrt, weil nämlich tatsächlich der Amerikanismus beschreibt jetzt nicht nur eine amerikanische Lebensweise im Sinne von kleinbürgerlichem Konsumleben oder von Forscher Produktionsweise, sondern es gab in den Vereinigten Staaten um die Jahrhundertwende einige Intellektuelle, die unter dem Begriff des Amerikanismus versucht haben, eine bestimmte Form der modernen Zivilisation, einer archetypischen Moderne in Amerika zu verwirklichen. Und dementsprechend ist der Amerikanismus eigentlich eine Kulturideologie, das heißt eine Vorstellung davon, wie die Menschen zu leben hätten.
Sie vertreten in Ihrem Buch die These, dass der Amerikanismus am Ende auf den Tod der amerikanischen Gesellschaft hinausläuft. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Naja, der Amerikanismus wird tatsächlich von einigen Denkern reflexiv so aufgezogen, dass er den Untergang Anglo-Amerikas bedingt. Also es gibt beispielsweise von Eric Kaufmann das Buch Rise and Fall of Anglo-America. Der hat sich da 2005, also vor zwei Jahrzehnten, schon damit auseinandergesetzt. Und da ist es so, dass diese Ideengeber, die versuchen, also eine kosmopolitische, moderne, freiheitliche Welt und Zivilisation in den Vereinigten Staaten zu gründen und darüber hinausgreifend, dass sie an der Kultur des protestantisch geprägten Angloamerikas, des weißen angelsächsischen Amerikas ein Hindernis darin sehen. Also erst sozusagen in der kulturellen und ethnischen Zusammenkunft verschiedener Menschentypen in Amerika könne eigentlich das Versprechen Amerikas, dieses aufklärerische Versprechen erfüllt werden. Und das bedingt natürlich praktisch und faktisch den demografischen Untergang Angloamerikas.
Die erste Menschengruppe, die ja wirkt in den USA, die USA mit aufgebaut hat, waren die britischen Puritaner, die ja wirkt ihre Form des Christentums, die sehr radikale Form aus ihrer Heimat mitgebracht haben. Wie hat diese radikale Form des Protestantismus das amerikanische Bewusstsein geprägt?
Also der Puritanismus ist gewissermaßen so das theologische Fundament der amerikanischen Gesellschaft und auch allen Intellektuellen, was aus Amerika später gewachsen ist. Und der Puritanismus ist eine Form des Protestantentums, wo man, wie alle Reformbestrebungen versucht, zum Ursprung des Christentums zurückzufinden, was natürlich vor allem dann eben in den jüdischen Ursprüngen der christlichen Religion gefunden wird. Also die Puritaner befassen sich intensiv mit der hebräischen Kultur, lernen die Sprache, studieren die religiösen Texte, auch um ihre eigenen Konzepte der Staatsordnung zu ergründen. Moralische Fragen werden damit darüber geklärt. Und vor allem entwickeln sie eben spiegelnd die Vorstellung, dass sie gewissermaßen ein auserwähltes Volk sind. Also gewissermaßen die antiken Hebräer sind das auserwählte Volk Gottes im Alten Bund und die englischen Puritaner sind das auserwählte Volk Gottes im Neuen Bund, also im Christentum. Und daraus entwickelt sich, was man ja auch bei den Briten gewissermaßen in der Zivilisationsidee sieht, diese Vorstellung davon, dass man auserwählt ist, um eine universalistische, der Menschheit sehr zuträgliche Form der Zivilisation zu exportieren oder zu kultivieren. Und das halte ich, nicht nur ich, auch Leute, die ich zitiere, für ziemlich entscheidend in der Formulierung vom Amerikanismus oder auch der freiheitlichen Ordnung, die diese Leute anstreben.
Der nächste große Schritt in der amerikanischen Denkgeschichte war dann mit Erreichen der Unabhängigkeit die Gebung einer eigenen Verfassung, die dann zum ersten Mal in der Geschichte der Welt auch eine Form des Verfassungspatriotismus hervorgebracht hat. Wie hat dieser Verfassungspatriotismus wirkt die westliche Gesellschaft bis heute geprägt?
Ja, also in den USA ist es so, dass sich über den Verlauf der Geschichte zwischen progressiven Vertretern des Amerikanismus, die also in den Vereinigten Staaten, wie gesagt, so eine Vorstellung einer kosmopolitischen Naturrechtsordnung zu realisieren versuchen, so einer egalitären, kosmopolitischen, bürgerlichen Gesellschaft, die beziehen sich dabei dann eben immer ganz krass auf die Constitution. Ja. Das ist etwas, was immer wieder angeführt wird, auch bei jedem progressiven Vorstoß über die Geschichte wird begründet, in dieser Verfassung wird festgelegt, dass alle Menschen von Gott gleich geschaffen sind, damit die gleichen Rechte haben, damit auch den gleichen Anspruch auf Entfaltung und Freiheit haben und dass diese Telos der Verfassungsordnung immer befolgt werden muss als eigentlich über allem stehenden politischen Ideal. Und spätestens natürlich mit der amerikanischen Nachkriegsordnung ist das gewissermaßen in Westeuropa auch präsent, vor allem natürlich in der Bundesrepublik Deutschland, wo vor allem im Umgang mit der Opposition derweil immer auf die Verfassung abgestellt wird und eine bestimmte Lesung der Verfassung bezüglich dessen, was diese Ordnung und die Menschen in dieser Ordnung anstreben dürfen oder auch in ihrer Selbstwahrnehmung mehr oder weniger sein dürfen.
Um jetzt einen Zeitsprung zu machen, spätestens ab den 1930er Jahren kamen dann Spielformen des Liberalismus auf, die die Zerstörung der eigenen Werte als Voraussetzung wirkt für die wahre Befreiung des Menschen gesehen haben. War das damals quasi die Geburtsstunde der Woken-Agenda, wie wir sie heute erleben?
Also in den 30ern ist es so, dass sich, also das 20. Jahrhundert ist gewissermaßen geprägt davon, dass alle Strömungen sich irgendwie mit dem Marxismus auseinandersetzen. Der Marxismus hat vor allem in dieser Zeit, in dieser industriellen Phase, scheinbar den Anspruch darauf, geschichtliche Wirklichkeit durchzusetzen, eben nach materialistischen Gesetzen. Und die liberalen Intellektuellen in den USA, Leute wie John Dewey und so weiter, setzen sich damit kritisch auseinander und versuchen dann natürlich der liberalen Vorstellung gewissermaßen die gleiche utopistische Kraft zu verleihen. Und dann ist es so, dass spätestens dann mit dem Kalten Krieg sich diese Vorstellung also extrem spiegeln. Also das Konzept der positiven Freiheit im Liberalismus wird deutlich wichtiger bei Leuten wie John Rawls und so weiter. Und ich würde so sagen, dass der Liberalismus gewissermaßen sich weiterentwickelt, dass er die marxistischen Kritiken absorbiert, selber nach seinen eigenen Bedingungen systematisiert und dass sich daraus dann endgültig so der moderne Linksliberalismus herausgebildet hat.
Um an dieser Stelle noch einmal einzuhaken, der moderne Liberalismus hat dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine besondere Rolle erfahren, quasi als Gegenmodell zum sowjetischen Kommunismus. Hat er damit nicht eine im Kern positive Rolle eingenommen?
Positiv im Sinne, dass er antikommunistisch war, ist wahrscheinlich gemeint, ja. Er hat zumindest versucht, den Sowjetmarxismus eben durch eine andere, durch eine liberalistische Variante der einer Weltutopie irgendwie zu bezwingen, ist letztendlich auch gelungen. Zwar natürlich aufgrund politischer Entwicklung nicht unbedingt jetzt ideengeschichtlicher, aber letztendlich hat man aber nur einen Globalismus mit einem anderen ersetzt. Und wie sich dieser denn in seinen Negativfolgen entfaltet, das ist letztendlich das, was wir heute gegenwärtig erleben. Wokeness war das Stichwort. Ich will jetzt nicht die These aufstellen, dass es gut gewesen wäre, wenn der Marxismus gewonnen hätte, auf keinen Fall. Aber es ist so, dass sich der Liberalismus den eigenen inneren Gesetzen gemäß eine ähnliche Form annehmen musste.
Um noch einmal auf die Entstehung quasi dieser Spielart des Liberalismus zurückzukommen. Hat sich dieser Gedanke nach dem, also im Laufe des Kalten Krieges frei entfaltet? Also ist das organisch aufgekommen oder wurde da, sage ich einmal, nachgeholfen von staatlichen Stellen?
Also ich würde behaupten, es gibt natürlich eine organische Entwicklung, wie gesagt, bestimmte Gruppierungen, die Village Renaissance in New York der 1910er, 20er, die Lost Generation, die New York Intellectuals und so weiter. Es gibt da schon so eine historisch organische intellektuelle Entwicklung unter diesen kosmopolitischen Ideengeber in den USA. Aber es ist so, dass die relativ marginal waren, mehr oder weniger bis zum Zweiten Weltkrieg. Liegt auch an verschiedenen Dingen. Unter anderem gab es noch keine kontinental vernetzten Massenmedien. Aber im Kalten Krieg werden sie dann relevant. Und mit 1946 mit dem mit einer Wanderausstellung, ich glaube Advancing American Art hieß die, versucht das amerikanische Außenministerium direkt so dem amerikanischen Anspruch auf Hegemonie gegenüber dem sowjetischen Realismus und so weiter entgegenzutreten und stellt dann in Westeuropa und Lateinamerika moderne abstrakte Kunst aus. Das hat bei den Gesellschaften auch der amerikanischen nicht für allzu viel Freude gesorgt. Daraufhin haben dann bestimmte Stellen, die CIA, bestimmte Mäzene wie Rockefeller, also sich entschieden, diesen Kulturkampf gegen die Sowjetunion informell zu führen. Und 1950 wird der Congress for Cultural Freedom gegründet in West-Berlin, der vor allem damit sich befasst, eine nicht-kommunistische Linke aufzubauen, die also das sowjetische Agententum dann neutralisieren soll. Dafür werden etliche postmarxistische Linke, Intellektuelle und so weiter gefördert, überwacht mehr oder weniger. Und letztendlich so diese linksliberale Gegenkultur massiv aufgebaut, um letztendlich den sowjetischen Kulturexport in die Knie zu zwingen. Also, und das erschien natürlich bis heute vielen Konservativen in den USA wie hierzulande als ein verdeckter Siegeszug von sowjetischen Agenten in den USA. ist aber tatsächlich ein hochaufwendiges Unternehmen der CIA und anderer staatlicher Stellen der USA gewesen.
Die Auswüchse dieser liberalen Ideologie erleben wir heute wirkt in brutaler Form in unserer durchideologisierten Woken-Gesellschaftsform, die uns aufgezwungen wird. Wie ist diese Ideologie denn dann von Amerika nach Europa gekommen?
Naja, vor allem eben, wie erwähnt, über den Kalten Krieg, also durch die amerikanische Hegemonie über Westeuropa. Der CCF, also der Congress for Cultural Freedom, hat sich früh darum bemüht, verschiedene Theaterhäuser, Verlage und so weiter zu vernetzen und in diese Richtung zu bewegen. Dann gibt's natürlich die Kulturindustrie, die von den USA ausgeht und die gegenwärtige, sagen wir mal, regierungsnahe oder regierungsgenehme Linke entspricht halt dieser Tradition. Also vieles von dem, was wir hier sehen, postkoloniale Studien und so weiter, sind letztendlich amerikanischer Export. Natürlich gibt es auch ein europäisches Pendant, vor allem Frankreich historisch gesehen. Aber wir haben Dinge wie Critical Race Theory und so weiter, die also diese weise europäische Selbstverneinung intellektuell systematisieren. Und das ist normal amerikanischen Ursprungs.
Herr Neumann, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben, dass Sie uns diesen Einblick in die Entstehung des westlichen Selbsthasses, den wir heutzutage kennen, gegeben haben. Tja, ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank.
Und damit wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen schönen und erholsamen Freitagabend und ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.